Gut. Schön wieder hier zu stehen, schön wieder mit euch Gottesdienst zu feiern. Weil jetzt ja fast, oder ja, anderthalb Monate fast weg war, ein bisschen länger wie geplant am Anfang. Ihr habt es ja mitbekommen, an Silvester war ich da, habe erzählt, was wir erlebt haben. Wer noch nicht weiß oder so, kann auch einfach auf mich zukommen. Aber ich habe einfach gemerkt, oder wir haben gemerkt, dass Gott uns durchträgt. Es dürfte einfach immer besser werden. Christi hatte diese Woche auch nochmal eine Untersuchung und es ist einfach gut. Alles und Levi geht es auch gut. Joshua ist jetzt ein bisschen krank geworden, deshalb ist Christi nicht hier, sonst wäre sie hier. Genau. Aber nächste Woche oder übernächste Woche ist sie bestimmt dann da und wir können auch mal den Levi vorstellen euch. Genau. ja, einfach wieder schön hier zu sein und ich möchte heute einfach starten mit der Jahreslosung. Ich habe gesehen, noch niemand hat bis jetzt darüber gepredigt, also Matthias nicht und Silvia auch nicht und deshalb und Doro auch nicht. Genau, und deshalb habe ich gedacht, mache ich das heute. Und zwar hat mir Wilson Arsenas bei der letzten Delegiertenversammlung ein Buch empfohlen. Rooted heißt es, verwurzelt, von einem Benning Liebscher. Hört sich ein bisschen Deutsch an, ein bisschen Englisch. Das ist ein Pastor oder Jugendpastor von Jesus Culture, also von der Bethel Church in den USA. Leider gibt es das Buch nicht auf Deutsch, aber auf jeden Fall, Wilson Arsenas hat mir halt gesagt, dass dieses Buch jetzt sein Glaubensleben die letzten Monate oder ja, das letzte Jahr ziemlich geprägt hat, weil in diesem Buch darum geht, dass dieser Benning Liebscher eben in seiner Jugendarbeit oder eigentlich eher junge Erwachsenenarbeit ganz oft Menschen bei sich hatte, die extrem Feuer und Flamme waren, halt voll für Jesus gebrannt haben, echte Begeisterung hatten, die dann aber nicht lange anhielt. Und deshalb dieser Titel Rooted auch verwurzelt, weil er gesagt hat, das ist das A und O bei ihm. Das, was seine Arbeit die letzten Jahre ausgemacht hat, wo er gemerkt hat, das ist das Wichtige, dass unser Glaube verwurzelt ist und nicht nur so ein Strohfeuer oder etwas, was halt eben kurz begeisternd ist, aber dann wieder abflacht. Und er möchte uns mit hineinnehmen, denke auch noch in den nächsten Wochen, in dieses Thema, dass wir wirklich auch nochmal uns mit diesem Verwurzeltsein in Jesus beschäftigen, zu sagen, ja, mein Fundament ist Jesus und egal, was dann auch kommt, dann können die Stürme toben und dann können auch Dinge auf uns zukommen, aber nein, wenn ich verwurzelt bin in Jesus, dann kann ich da drin auch bestehen. Und wir hören es auch von Jesus, wie wichtig es ist, dass wir Wurzeln entwickeln, weil sonst eben äußere Einflüsse kommen und dann diese Saat oder diese Pflanze rausreißen. Ich lese uns nochmal dieses Gleichnis vor, Matthäus 13. Da heißt es, und er sagte ihnen vieles in Form von Gleichnissen. Er sagte, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Als er die Körner ausstreute, fiel ein Teil von ihnen auf den Weg. Die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Grund, der nur mit einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Sie gingen rasch auf, weil sie sich nicht in der Erde verwurzeln konnten. Als aber die Sonne hochstieg, vertrockneten die jungen Pflanzen und weil sie keine Wurzeln hatten, verdorrten sie. Wieder andere Körner fielen in Dornengestrüpp, das bald das Getreide überwucherte und erstickte. Andere Körner schließlich fielen auf guten Boden und brachten Frucht. Manche brachten 100 Körner, andere 60 und wieder andere 30. Also das ist ein ganz tiefes geistliches Prinzip, dass wir verwurzelt sein müssen, weil eben diese ja, Dinge der Welt kommen oder auch der Feind kommt und dort eben Zwietracht zieht und uns herausreißen will, diese Wurzeln herausreißen möchte oder auch unsere Sorgen oder Nöte, die dann kommen. Und deshalb brauchen wir diese Wurzeln in unserem Glauben, um wirklich verwurzelt zu sein. Und wie oft haben wir das vielleicht schon erlebt bei verschiedenen Menschen bei uns, Christen oder Geschwister, auch vielleicht bei uns in der Gemeinde? Wie viele Geschwister sind über die Jahre schon hier in den Reihen gesessen, haben ihr Leben Jesus gelebt und wirklich auch leidenschaftlich sind sie Jesus nachgefolgt, aber sind zuerst seltener vielleicht gekommen und irgendwann dann gar nicht mehr. Vielleicht haben sie irgendwo anders einen Platz gefunden, aber meistens ist es, glaube ich, nicht so, dass man dann irgendwo anderes einen Platz findet. Und mir geht es nicht darum, ob Personen das Heil verlieren oder ganz weg von, sind von Gott. Ich sehe in der Bibel, dass es eben nicht so der Fall ist, dass man auch mit Umwegen, sage ich mal, in der Ewigkeit dann ankommt. Aber es ist trotzdem traurig und schade, denke ich immer wieder, auch für die Personen selbst, die sich auch von der Gemeinde oder von Gemeinschaft entfernen. Weil Jesus einfach sagt, dass wir mit vollem Herzen an ihm dranbleiben sollen und einfach vor allem in Gemeinschaft mit ihm leben sollen. Dass die Gemeinde, dass Gemeinschaft so existenziell ist und wichtig ist und dass eben Glaube keine Einzeldisziplin ist, sondern dass wir gemeinsam auf dem Weg sind. Doch was sind die Grundlagen, was sind die wichtigsten Punkte, dass wir auch noch sagen oder wissen dürfen, ja, in 10 Jahren oder in 20 Jahren oder in 30 Jahren sind wir immer noch tief verwurzelt in Jesus. Dann sind wir nicht resigniert und wir sind nicht verbittert und wir sind nicht enttäuscht von irgendwelchen Dingen. Oder was ja meistens der Fall ist, dass man eben sich langsam entfernt. Es ist meistens ja nicht etwas, das von heute auf morgen passiert, sondern ganz oft ist es etwas, was schleichend von sich geht und irgendwann merkt man vielleicht erst, dass man rausgerissen wurde oder dass diese Wurzeln nicht gehalten haben und man schleichend andere Dinge im Leben wichtig geworden sind. Und ich möchte mit uns eben in den nächsten Wochen diese Grundlagen anschauen und heute diese ganz offensichtliche Grundlage der Verwurzelung, die Grundlage der Liebe, einfach zu bleiben in der Liebe Gottes. Und das passt natürlich zu der diesjährigen Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich habe mir überlegt, welche Person mir aus der Bibel einfällt, die das am besten verkörpert, wo man sagen könnte, ja, die hat vollkommen geliebt. Also natürlich Jesus, das ist klar. Aber wer darüber hinaus fällt mir ein. Und da ist mir Stephanus eingefallen, ein Diakon. Wir erinnern uns, in der Jerusalemer Gemeinde gab es einige Witwen und arme Leute. Und die Apostel haben angefangen, ziemlich am Anfang schon, den Witwen vor allem eben regelmäßig Essen zu bringen. Und wenn man das so liest, dann denkt man, ja, ist das so ein zentrales Thema, Witwen das Essen zu geben? Also ich weiß nicht, ob wir als erstes, wenn man eine Gemeinde gründet, sofort gucken würde, wie man die Witwen versorgt. Aber das war in der Jerusalemer Gemeinde das eigentlich am Anfang so ein wichtiger Punkt. Das wäre auch manchmal gut zu sehen für uns, um was es manchmal in der Gemeinde eigentlich gehen sollte, auch um dieses gegenseitig und vor allem um dieses Helfen der Menschen, die bedürftig sind. Und wir lesen davon, dass es irgendwann mal zu viel wurde sogar, diese Armenspeisung oder dieses Essen austeilen, weil das die Apostel eigentlich selbst gemacht haben. Und da haben sie gedacht, ja, wir möchten mehr uns der Verkündigung, der Predigt und auch vor allem dem Gebet widmen und wir möchten sieben Diakone einsetzen, die sich um diese Armenspeise kümmern sollen. Und Stephanus war einer davon. Das ist alles nachzulesen in Apostelgeschichte 6, also ganz früh in der Urgemeinde. Also noch vor Paulus und so weiter, alles, sondern ganz früh. Und warum fällt mir das jetzt ein, Stephanus und diese Jahreslosung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe? Weil ich einfach seine Hingabe zu Jesus bewundere, obwohl Stephanus eben in Anführungszeichen nur ein einfacher Diakon war, der nur irgendwelchen Witwen und armen Leuten ihr Essen gebracht hat. Und ich glaube, hier ist ein tiefes Geheimnis verborgen. Wir müssen nicht die größten Prediger werden, wir müssen auch nicht zwingend immer in der ersten Reihe stehen, sondern was wir brauchen, ist so ein Herz, das wirklich 100% zu Jesus gehört und eine Treue in dem, was wir tun, einfach. Und diese Liebe hat Stephanus einfach in seinen Taten sichtbar werden lassen. Er hat seinen Dienst so gewissenhaft gemacht und so voll Hingabe, dass die damaligen religiösen Führer, die Synagogenvorsteher, die Gelehrten, dass er ihnen gefährlich geworden ist und dass sie ihn am Ende steinigten. Und Petrus und Johannes waren so, oder anders gesagt, man würde ja denken, ja, Petrus und Johannes, die großen Apostel, die waren doch bestimmt diejenigen, die ein Dorn im Auge waren für die Leute in der Synagoge oder diejenigen, die, also für die Juden, die damit ein Problem hatten, dass diese neue Religion oder diese neue Bewegung aufkam. Aber es war eben nicht Petrus und Johannes, die am meisten Aufruhr sozusagen gebracht haben, sondern es war der Stephanus, der treu sein Essen verteilte, aber wahrscheinlich mit so vielen Menschen dadurch ins Gespräch kam und der einfach stadtbekannt wurde und immer mehr bekannt wurde, dass der so viel von Jesus erzählt. Dieser Diakon, der dort das Essen verteilt. Und in Apostelgeschichte 6, Vers 10 lesen wir, als Stephanus mit den Synagogenvorstehern ins Gespräch kam, sie waren der Weisheit und dem Geist nicht gewachsen, die aus Stephanus sprachen. Darauf stifteten sie eine Anzahl Männer dazu an, dass sie überall verbreiteten sollten. Wir haben ihn Dinge sagen hören. Er hat Mose und Gott gelästert. Damit brachten sie das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen ihn auf. Dann ergriffen sie Stephanus und schleppten ihn vor den jüdischen Rat. Und wir lesen davon, dass Stephanus diese Gelegenheit beim Schopf ergreift. Er ist vor diesem jüdischen Rat, dem höchsten Rat der Juden eben, und wird dort angeklagt. Auf einmal wird diese ganze Treue belohnt, habe ich mir gedacht. Die vielen Stunden, die er damit verbracht hat, treu sein Essen auszuteilen, sich um arme, einfache Gemeindeglieder zu kümmern, um Witwen und andere arme Leute, auf einmal wurde diese Arbeit so angefochten, sage ich mal, dass er dort vor diesen Rat kam. Und er konnte am Schluss seinen Jesus vor den führenden Juden bezeugen und Gott groß machen. Wir lesen im ganzen Kapitel 7, das ist ein riesenlanger Abschnitt, auch wieder ganz bemerkenswert, dass so viel von seiner Predigt abgedruckt wurde oder uns überliefert wurde, wie er quer durchs Alte Testament predigt und einfach immer wieder darauf hinweist, dass Jesus der Retter der Welt ist, der schon seit vielen, vielen Jahren angekündigt wurde. Und am Ende dieser großen Predigt in Apostelgeschichte 7 heißt es dann, nachdem er einfach zu Ende war mit dieser Predigt, bei diesen Worten gerieten die Mitglieder des jüdischen Rates über Stephanus in solche Wut, dass sie mit den Zähnen knirschten. Stephanus aber blickte zum Himmel empor, vom Heiligen Geist erfüllt. Er sah Gott im Glanz seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite und rief: Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn an der rechten Seite Gottes stehen. Als sie das hörten, schrien sie laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sie sich auf Stephanus und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen legten ihre Oberkleider vor einem jungen Mann namens Saulus ab, damit er sie bewachte. Und während sie ihn steinigten, bekannte sich Stephanus zu Jesus, dem Herrn, und rief: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann fiel er auf die Knie und rief laut: Herr, strafe sie nicht für diese Schuld. Und mit diesen Worten starb er. Also so eine bewegende Geschichte einfach. Man sieht diese Leidenschaft von Stephanus und man sieht, das ist der erste Märtyrer der Urgemeinde. Und was auch so erstaunlich ist, er war einer der ersten Berührungspunkte mit oder für Saulus bzw. Paulus. Und ich glaube oder bin mir ganz sicher, dass dieses Opfer von Stephanus nicht umsonst gewesen ist, sondern dass eben auch das für Saulus bzw. Paulus eben so eindrücklich war, wie dieser Stephanus gestrahlt hat, wie er so leidenschaftlich von seinem Herrn erzählt hat, dass es ihn einfach nicht kalt gelassen hat. Und wahrscheinlich ein weiterer Samenkorn, ein weiterer Punkt, wo Saulus immer mehr dazu kam, dann eben dran zu zweifeln, ob nicht doch Jesus der Sohn Gottes ist. Und am Ende bekehrt sich ja Saulus, ändert seinen Namen in Paulus und fängt mit der Heidenmission an sozusagen. Deshalb hat er sich auch umbenannt mit dem römischen Namen. Und die Jahreslosung passt einfach so gut dazu. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Eben im Kleinen, das ist der springende Punkt, im Kleinen, in den Fleißarbeiten, in den Fleißaufgaben treu sein. Das ist so biblisch wie fast nichts anderes, aber auf der anderen Seite so schwierig für uns. Sich aufzuraffen für die kleinen Dinge, für die vermeintlich unbedeutenden Dinge, für die Witwen, für die Waisen, für Besuchsdienste, für Dinge, die vielleicht gar nicht viel Gaben benötigen, auch vielleicht manchmal gar nicht so viel Zeit, aber doch so wichtig sind füreinander. Und wenn solche Dinge wie Altenbesuche, sich um Kranke kümmern, andere Hilfsaufgaben, wenn das alles mit Liebe getan werden kann, dann kann Gott, glaubt da einiges und Großes draus machen. Und ich denke auch, Stephanus hätte sich nie erträumen können, was Gott aus dieser Situation machen kann. Und bestimmt hat er nie gedacht, bei seiner Berufung oder da, wo er angefangen hat, Diakon zu werden, dass er eines Tages mal vor dem Hohen Rat sprechen wird und dort Jesus bezeugen kann. Und ich möchte uns zum Schluss noch drei praktische Tipps mit auf den Weg geben, wie das auch bei uns irgendwie praktisch werden kann, wie das Realität werden kann, diese alltägliche Liebe. Und ich möchte mit uns nochmal diese Jahreslosung anschauen, auch im Kontext, weil der Vers davor ist auch wichtig. Wird ja auseinandergerissen bei so einer Losung natürlich. Da wird nur der zweite teilgenommen, aber der erste wird, das lese ich uns einfach so mal vor. Seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig und stark, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Und der Fokus liegt hier auf der Standhaftigkeit im Glauben. Einmal, der zweite Fokus ist der Mut, den der Glauben benötigt. Und das dritte ist dann auch das Tun. Und deshalb der erste kurze Punkt, Liebe erfordert Standhaftigkeit. Und wie ich am Anfang gesagt habe, braucht unser Glaube tiefe Wurzeln. Und das gilt nicht nur für eine Jugendgruppe bei diesem Benning Liebscher, der gemerkt hat, ja, die Leute, die sind zwar begeistert von Jesus, aber sie haben keine Wurzeln und kommen dann echt schnell wieder weg von Jesus, sondern das Glaubensleben ist einfach ein Dauerlauf. Kein Sprint, wo jetzt schnell vorbei ist, sondern etwas, wo man manchmal müde wird, wo man denkt, boah, das ist noch so weit oder es ist gerade so schwierig, diese ganze Situation. Es ist einfach ein Dauerlauf und nichts, was schnell abgehakt ist. Ich möchte uns da ermutigen, immer wieder dran zu denken, dass es einfach, dass wir auch mit Gott bei diesem Dauerlauf dabei sind und dass wir ihn auch immer wieder um Stärkung bitten dürfen und dass er uns auch immer wieder stärken möchte auf dieser auch langen Strecke manchmal. Paulus sagt dazu in 1. Korinther 9, ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Und das ist ja das Wichtige. Ich bin kein Marathonläufer, aber ich denke, das Wichtigste dabei ist einfach zu sagen, ja, da vorne oder in 20 Kilometern ist das Ziel, weil wenn man, glaube ich, das Ziel aus den Augen verliert oder nicht dieses Ziel vor Augen hat, dann schafft man sowas gar nicht, so ausdauernd dran zu bleiben und dann am Schluss im Ziel anzukommen. Und das ist ja auch das Geheimnis des Glaubens. Wenn wir das Ziel im Fokus haben, wenn wir die Ewigkeit im Fokus haben, dann bekommen wir es auch hin, auf diesem Dauerlauf einfach treu zu sein und mit Jesus unterwegs zu bleiben. Und der zweite Punkt, Liebe erfordert Mut. Sei mutig und stark, heißt es hier, und wir kennen diese Redewendung auch in Josua 1, Vers 9. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Und es gilt einfach bis heute, diese Zusage. Und auch, ja, nochmal zurück zu Stephanus. Was für einen großen Mut hat es gebraucht, dass er da einfach vom Hohen Rat seinen Mund aufgemacht hat. Dass er da so freimütig gepredigt hat. Sogar durch diese Worte, die eigentlich, die Bibel ist ja meistens sehr sachlich geschrieben, aber man merkt so richtig, wie freimütig er dort erzählt hat und wie ihn das überhaupt nicht gekümmert hat, was die Menschen über ihn denken. Sondern er hat einfach erzählt, was ihn bewegt hat. Sein Herz ausgegossen sozusagen. Und ihm war es überhaupt völlig egal, was die Leute von ihm gehalten haben. Und ich denke, das war eben dieser Mut, der aber auch nicht von heute auf morgen kommt. Und eben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er hat durch den Heiligen Geist die richtigen Worte finden dürfen. Es steht ja auch, der Heilige Geist hat ihm ganz viel Weisheit eingegeben. Und er konnte dann diesen Menschen, die ja jahrelang studiert haben, waren ja alles Theologen, konnte er über seinen Retter erzählen. Und der dritte Punkt, Liebe fordert eine Entscheidung. Habe ich jetzt nicht dabei, aber Liebe fordert eine Entscheidung. Und Entscheidung hat immer was mit Liebe zu tun. Das ist ja auch bei Ehe und Partnerschaft so. Bei einer Partnerschaft entscheidet man sich, zusammen zu sein. Bei einer Ehe hat es auch ganz viel mit Entscheidung zu tun. Eine Ehe ist nichts ohne die Entscheidung, dass man zueinander hält und auch sagt, ja, ich möchte diese Person heiraten. Also Liebe und Entscheidung gehören zusammen einfach, das geht gar nicht anders. Und genauso ist es bei unserer Entscheidung für Jesus. Das war ganz am Anfang ganz wichtig, als wir uns für Jesus entschieden haben, der Beginn unseres Glaubens, und das ist natürlich auch im Laufe unseres Glaubens extrem wichtig, dass wir uns immer wieder neu dazu entscheiden, an Jesus auch dran zu bleiben, für ihn zu entscheiden, weil er uns zuerst geliebt hat. Seine Liebe besteht und wir dürfen uns für ihn entscheiden. Und Liebe und Entscheidung gehören immer auch im Alltag zueinander. Und ich kann es nicht oft genug betonen, aber die kleinen Entscheidungen machen unser Leben aus. Nicht so oft, also manchmal vielleicht auch, aber wenn wir zum Beispiel im Gottesdienst sind und ihr kennt es vielleicht, wenn man dann merkt oder in christlichen Konferenzen so sagt, ja, ich möchte wieder ganz neu mich dazu entscheiden, mit Jesus nachzufolgen, bei ihm dran zu bleiben. Das gibt es auch, solche Punkte. Aber ich glaube, die wirklich wichtigen, bedeutenden Entscheidungen in unserem Leben sind die ganz mini kleinen Entscheidungen im Alltag. Ob wir uns entscheiden, so einen Heukelbach-Kalender beim Netto irgendwelchen Verkäufern in die Hand zu drücken oder ob wir uns entscheiden, einen Freund anzurufen, wo wir denken, ja, ich habe den oder die schon so ewig nicht mehr angerufen und ich habe jetzt irgendwie das Bedürfnis, mit der Person zu reden. Oder ob wir uns entscheiden, im Alltag einfach mal den Mund zu halten, wenn es um irgendwelche politischen Dinge geht oder sich nicht mit reinziehen lässt in diesen negativen Zeitgeist, der immer wieder vielleicht aufkommt. Und einfach diese kleinen Entscheidungen im Alltag. Und das ist es ja, das Wichtige. Diese vielen kleinen Entscheidungen, jeden Tag, 10, 20, 100 Entscheidungen. Ich habe mal irgendwas gelesen, dass wir hunderte oder tausende Entscheidungen im Alltag treffen. Die bestimmen ja unser Leben. Diese ganzen Mini-Entscheidungen bestimmen, wie dein Tag verläuft. Und die bestimmen, wie deine Woche oder dein Monat oder dein Jahr verläuft. Und deshalb sind diese kleinen Entscheidungen jeden Tag auch so wichtig. Diese kleinen Impulse, die wir bekommen und wo wir merken, ja, ich sollte jetzt das oder das machen und sich dann zu entscheiden, ja, ich mache es auch. Meistens ist ja der einfachere Weg zu sagen, ha, nee, vielleicht nächstes Mal. Aber wenn du nie deinen Nachbarn ansprichst, wenn sich die Gelegenheit bietet oder wenn du es aufs Herz gelegt bekommst, dann wird er vielleicht nie erfahren, dass du Christ bist. Also es kommt auf die kleinen Entscheidungen an. Und Petrus und Johannes haben sich auch ganz kurzfristig entschieden und haben den Mut aufgebracht, mitten in der Öffentlichkeit zu einem Kranken zu sagen, Gold und Silber habe ich nicht, doch was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Es liest sich so leicht. Die haben einfach da jemand gesehen, sind hingegangen, haben gemerkt, der ist gelähmt und haben das so gesagt und der wurde dann geheilt durch die Kraft von Jesus. Aber das Verrückte ist ja, auch da wieder war es einfach eine kurze Entscheidung, Apostelgeschichte 4. Und auf einmal, als diese Person gesund geworden ist, sind auf einmal tausende Leute zusammengeströmt dort vor dem Tempel. Und das heißt, in Apostelgeschichte 4, Vers 4 am Schluss, waren es über 5000 Menschen an diesem Tag, die insgesamt die Zahl der Menschen in der Gemeinde wurde dann 5000 Menschen durch solche kleinen Entscheidungen, die eben Petrus und Johannes getroffen haben. Einfach den Mund aufzumachen, einfach hinzugehen zu dieser Person und sich vom Geist Gottes lenken zu lassen. Und es ist manchmal so verrückt, was Gott tun kann, wenn man sich spontan dafür entscheidet, Menschen zu lieben, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und die Menschen so sehr zu lieben, dass es einem auch egal ist, was andere darüber denken, sondern ihnen vielleicht einfach zu helfen und ihnen von Jesus weiter zu erzählen. Und er passt, oder damit möchte ich schließen mit diesem Vers aus Johannes 13, was ja auch dazu passt, was Bernd am Anfang gesagt hat. Und vielleicht kann es einfach ein Motto werden für die nächsten Wochen und Monate vielleicht sogar. Da heißt es, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich glaube, das ist so wichtig für Gemeinde, wenn es vielleicht nur dieses Ziel ist, wenn wir dieses Ziel vor Augen haben, dass wir untereinander Liebe haben, dann werden andere auch von außen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Ja, danke, Herr, für diese Jahreslosung und für diesen Bibelvers, der uns begleiten soll auch dieses Jahr. Und ich bete, dass du uns, wie es auch davor heißt, Mut gibst und Kraft, das auch durch oder in die Tat umzusetzen. Auch Steffi hat es gesagt, dass es nicht so einfach ist oder dass es manchmal, wenn man es auf dem Appellohr hört, sich wie so ein riesiger Berg anhört, tut alles aus Liebe und wir wissen vielleicht ganz genau, wie es im Alltag aussieht. Aber hilf uns, diese hunderten Entscheidungen, die wir am Tag treffen, mit dir zu treffen und in deinem Sinne zu treffen. Und müssen ja nicht alle 100 perfekt getroffen sein, aber hilf uns, dass es immer mehr werden, die in deinem Sinne, in deinem Willen getroffen werden. Und dann wird unser Leben verändert, denke ich. Und ich bete, dass du uns da hilfst, Herr. Wir kennen es nicht alleine. Wir brauchen deine Hilfe immer wieder neu, deine Erinnerung, deine Weisheit und vor allem deine Liebe, die auch unser Herz immer wieder neu erfüllen soll. Bitte erfüll jeden Einzelnen von uns mit Liebe füreinander, für Menschen, auf der Arbeit, um uns herum. Erfüll unsere Herzen mit Liebe, jeden Tag neu. Wir brauchen da deine Hilfe. Amen.